Hier im Stadtradio Göttingen machen wir jetzt Platz für die Wissenschaft. Genauer gesagt für die aktuelle Ringvorlesung der Georg-August-Universität. Unter dem Motto »Verstehst du auch, was du liest?« stellen die Vortragenden religiöse Schriften aus Orient und Okzident thematisch in den Mittelpunkt. In den Vorträgen geht es unter anderem darum, wie sehr Schrifterzeugnisse mit der Entstehung und Entwicklung von Kulturen und auch von Religionen verwoben sind. Die Vortragsreihe wird vom Sonderforschungsbereich Bildung und Religion getragen. Sie hören nun den gestrigen Vortrag von Heike Behmer und Martin Tamke. Sie referierten über Debatten um die Heiligen Schriften im orientalischen Christentum.
Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute den Vortrag von Frau Behmer zunächst vorlesen darf. Dem spätantiken und frühmittelalterlichen Ägypten verdanken wir eine ganze Reihe von heiligen Schriften, von deren Existenz wir ohne das trockene Klima der ägyptischen Wüste vielleicht nie erfahren hätten. Diese Schriften gehörten zu den verschiedensten Religionsgemeinschaften, die in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten auf ägyptischem Boden koexistierten. Christentum, Judentum, traditionelle ägyptische und griechisch-römische Religion, Gnosis und Manichäismus. Für alle diese finden wir Textzeugnisse in Ägypten. Für einige der neuen Religionsgemeinschaften sind ein zentraler Teil ihrer heiligen Schriften nur in Ägypten erhalten. Dies gilt vor allem für Manichäismus und Gnosis. Es handelt sich bei diesen wichtigen Textfunden zum Beispiel um die manichäischen Schriften der sogenannten Medinet Mahdi Kodizes, möglicherweise die Handbibliothek eines manichäischen Missionars oder auf Seiten der gnostischen Literatur vor allem um die 1945 aufgefundenen 13 Nakamadi-Kodizes, die nicht alle, aber zum großen Teil gnostischen Inhalt sind. Auch solche Texte riefen innerhalb des ägyptischen Christentums und darüber hinaus intensive Debatten hervor und trugen zur Kanonbildung der Kirche bei, ebenso wie die Auseinandersetzung mit den paganen Kulten auf ägyptischem Boden. Das Rahmenthema der Debatten um die Heiligen Schriften ließe sich also für das ägyptische Christentum fast beliebig erweitern und die unterschiedlichsten Schwerpunkte setzen. In dem zeitlich beschränkten Rahmen des heutigen Vortrags wird Frau Behmer sich innerhalb des gesetzten Themas jedoch auf die Debatten um die Heilige Schrift, die Bibel, in Ägypten konzentrieren. Die ägyptischen Christen und später nach der Kirchenspaltung in der Folge des Konzils von Chalcedon im Jahr 451 die koptische orthodoxe Kirche waren und sind eine der tragenden Säulen des Christentums im Mittelmeerraum. Die koptisch-orthodoxe Kirche mit ihrem wechselhaften Schicksal ist einer der wichtigsten und die zahlenmäßig bedeutendste der orientalisch-orthodoxen Kirchen. Die Bibel ist bis heute die Basis ihres religiösen Lebens und der Literatur. Aus der Vielfalt der Fragen und Debatten um die heiligen Schriften des ägyptischen Christentums werde ich heute drei Punkte nur beispielhaft anschneiden können: Fragen der Übersetzung und Überlieferung, des Kanons und der Exegese der Bibel. Ich rede jetzt immer weiter im Ich-Stil für Frau Behmer und bitte, das nicht auf mich zu beziehen. Ich beginne mit der Entstehung der Übersetzung der Bibel in das Koptische, die letzte Stufe der altägyptischen Sprache. Das Koptische tritt im 3., 4. Jahrhundert als Literatursprache an das Licht der Geschichte und bedient sich einer vorwiegend dem Griechischen entlehnten Alphabetschrift. Die Entwicklung und Durchsetzung der koptischen Schrift wird mit der Mission des Christentums in Ägypten in Verbindung gebracht, das in einer Konkurrenzsituation mit anderen Glaubensgemeinschaften stand, die ihre heiligen Schriften ebenfalls in das Koptische übersetzen, die erwähnten Gnosis und Manichäismus. Die koptische Bibel wurde aus dem Griechischen übersetzt, die Verwaltungssprache Ägyptens seit der Eroberung des Landes durch Alexander dem Großen 332 vor Christus. Das Alte Testament auf Koptisch ist dabei eine der ältesten und umfangreichsten Übersetzungen der griechischen Septuaginta. Es gab lange einen Fixpunkt in der Geschichte der koptischen Bibelübersetzung, eine Passage in der Vita des heiligen Antonius. Der weitestgehend als Verfasser akzeptierte Patriarch Athanasius, 373 gestorben, porträtiert Antonius als einen Mann, der seine Weisheit von Gott erhalten hatte, nicht etwa aus der griechischen Philosophie und Bildung. Und es wurde lange angenommen, dass Antonius kein Griechisch verstand und daher schon um 270 das Evangelium auf Koptisch gehört habe. Heute aber wird diskutiert, ob Antonius' griechische Bildung doch nicht ausgeprägter war, als Athanasius es beschreibt. In jedem Fall kann aber eine kleinere Zahl von biblischen Handschriften zuverlässig in das 4. Jahrhundert datiert werden. Einige wenige werden dem Ende des 3. Jahrhunderts zugewiesen. Soweit wir heute wissen, entstand die Idee, die Septuaginta und das Neue Testament auf Koptisch zu übersetzen, im gebildeten, zweisprachigen Milieu in den Städten Ägyptens. Die Existenz früher Bibelübersetzungen in unterschiedlichen Dialekten oder regionalen Sprachformen des Koptischen führt uns zu der Annahme, dass es zu Anfang mehrere gleichzeitige Übersetzungsunternehmungen gegeben hat. Die auftretende Zusammenstellung unterschiedlicher biblischer und nicht-biblischer Schriften in einem Kodex deutet dabei auf nichtkirchliche Verwendungen hin. Jedoch scheint es eine komplette Übersetzung des Alten Testaments und damit eine vollständige Bibel nur im sahidischen Dialekt des Koptischen gegeben zu haben, der mit dem Aufstieg des Mönchtums in Ägypten verbunden wird und im ersten Jahrtausend nach Christus die überregionale Literatursprache des Landes war. Er wurde dann vom buhairischen Dialekt abgelöst, der bis heute als Liturgiesprache in der koptisch-orthodoxen Kirche Verwendung findet. Sahidische Übersetzungen sind, soweit wir sehen können, relativ frei und von hoher literarischer Qualität. Der Text einiger, aber nicht aller Bücher bleibt bis zum 12. Jahrhundert relativ stabil. Dies ist zum Beispiel der Fall bei Jeremia oder den Samuelbüchern. Auch auf Buhairisch gibt es einzelne frühe Übersetzungsunternehmungen. Der Großteil der mittelalterlichen Handschriften zeigt jedoch sehr wörtliche Übersetzungen. Diese gehen in der Imitation des griechischen Wortlauts bis hin zu Konstruktionen, die der Struktur des Koptischen als afroasiatischer Sprache grundsätzlich widersprechen. Als das Buhairische die dominante Variante des Koptischen wurde, benutzten die Christen jedoch bereits mehrheitlich Arabisch im Alltagsleben. Daher wurden nur diejenigen Bücher bzw. liturgischen Lesungen übersetzt, die für das Kirchenleben wichtig waren. Einige weniger gebrauchte Bücher dagegen nicht. Die Überlieferung der Bibel in den anderen Dialekten endet in der Regel mit dem 5. Jahrhundert. Wer nun waren die Übersetzer und Revisoren? Was waren ihre Schulen und ihre Debatten um die richtige Übersetzung der Heiligen Schriften? Darüber wissen wir heute immer noch nicht so viel, wie wir uns wünschen würden. Detaillierte Untersuchungen sind durch mehrfache Probleme behindert worden. Die unvollständige Überlieferung der Texte, die Zerstreuung der Handschriften und Versäumnisse der Forschung. Selbst im sahidisch-koptischen, in dem eine vollständige Bibel existiert, ist sie nicht vollständig überliefert. Die Mehrheit der alttestamentlichen Bücher ist nur in Teilen erhalten. Nur der Psalter, die häufig zitierten und verwendeten Weisheitsbücher und die Propheten Jesaja und Jona, Teile des Pentateuchs, Josua, Ruth und die beiden Samuelbücher sind vollständig dokumentiert. Dieser Befund ist eng verbunden mit dem generellen Problem der Überlieferung der koptischen Literatur. Die meisten bis heute erhaltenen koptischen Handschriften waren einmal Bestandteil einer Klosterbibliothek. Als Beispiel kann die frühmittelalterliche und mittelalterliche Bibliothek des Chinute-Klosters herangezogen werden, das benannt ist nach seinem dritten und wichtigsten Abt, dem vermutlich 465 verstorbenen Chinute. Das Schicksal dieser umfangreichen Bibliothek steht für andere Sammlungen von koptischen Handschriften, die zerstört, zerstreut oder vernachlässigt wurden. Aufgrund von Jahrhunderten von Steuerdruck unter der islamischen Herrschaft in Ägypten ab dem 7. Jahrhundert und anderen Drangsalen waren viele Klöster in der frühen Neuzeit verfallen oder stark geschrumpft. Weil die Kenntnis des Koptischen ebenfalls verloren gegangen war, wurden die alten Bücher oft vernachlässigt oder vergessen. Ab dem 17. Jahrhundert wurden sie an Händler und Missionare verkauft, die zum Beispiel im Auftrag von europäischen Sammlern wie Kardinal Stefano Borgia arbeiten, und die Bibliothek des Cenote-Klosters ist heute über zahlreiche Sammlungen zerstreut. Verstreut bedeutet dabei nicht in Gruppen von Büchern, sondern in Einzelblättern, Blättergruppen und sogar Fragmenten eines Blattes. Die Sterne zeigen nur die allerwichtigsten Museen und Bibliotheken auf der Welt, wo die Handschriften des Cenote-Klosters heute aufbewahrt werden. Nicht alle Klosterbibliotheken teilten das Schicksal der Handschriften des Cenote-Klosters, wie andere Funde von kompletten Kodizes aus den Klöstern des Erzengels Michaels, heute in New York, oder aus dem Kloster des heiligen Mercurius, heute in London, zeigen. Aber es ist generell in der modernen wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem koptischen literarischen Erbe eine Fragmentierung und gewisse Vernachlässigung festzustellen. Während die Ägyptologen sich die koptische Sprache als Endstufe der ägyptischen Sprache vorbehielten, überließen sie die Beschäftigung mit den Inhalten der Texte nur zu gerne den Theologen. Ein Dekadenzmodell der ägyptischen Kultur ließ sich nicht nur den Ägyptologen Siegfried Morens in der christlichen Zeit, den dürren Spätling der altberühmten Nilkultur, sehen. Wie auf dem Vorher-Nachher-Bild einer archäologischen Ausgrabung zu sehen, wurden die koptischen materiellen Hinterlassenschaften im 19. Jahrhundert oft zugunsten der älteren pharaonischen Schichten bisweilen völlig ohne Dokumentation entsorgt. Genauso fehlen bis heute in der Erforschung des koptischen literarischen Erbes und damit auch der Heiligen Schriften grundlegende Instrumenta Studiorum wie Thesauri und Wörterbücher oder auch nur moderne Texteditionen. Dies gilt selbst für die Bibel und ihre Handschriften. Ich werde später noch einmal auf diese Forschungslücken zurückkommen. Zuvor einige Bemerkungen zum Kanon der Heiligen Schrift. Auch für den Kanon der ägyptischen Kirche ist der 39. Osterfestbrief des Athanasius von 367 relevant. Nur ein kleiner Teil dieses Sendschreibens ist auf Griechisch der Abfassungssprache überliefert. Dieser Teil enthält die berühmte Liste der biblischen Bücher, die Athanasius als kanonisch bezeichnet, und derer, die er als nützlich zu lesen und wertvoll in der Unterweisung der Neumitglieder der Kirche ansieht. Dies sind 22 Bücher des Alten Testaments, von Pentateuch bis Propheten, sowie 27 Bücher des Neuen Testaments, von Evangelien bis Apokalypse. Als nützliche Lektüre nennt Athanasius von den in katholischer Terminologie deuterokanonischen Schriften des Alten Testaments die Weisheit Salomos, Jesus Sirach, Esther, Judith und Tobit, sowie als frühchristliche Schriften die Didache und den Hirt des Hermas. Als apokryphe Schriften verurteilt werden von Athanasius dagegen alttestamentliche Pseudepigraphien wie die Henoch-Bücher. Diese seien von Heretikern gefälscht, um die Einfältigen zu betrügen. Der Auslöser für das Bestreben, den Kanon der Bibel zu schließen, ist viel diskutiert worden. Die Forschung von David Backe, Alberto Camplani und anderen zeichnet ein Bild eines Athanasius, der im Ägypten des 4. Jahrhunderts bestrebt ist, Formen von religiöser Autorität zu unterdrücken, die unabhängig von der Kirche waren. Unabhängigen christlichen Lehrern schreibt er konkrete Irrlehren zu, von denen er glaubt, dass sie durch ihre intellektuelle Freiheit in der Beschäftigung mit religiösen Texten hervorgebracht würden. Diese Debatten waren nicht nur rein akademisch und auf die Weltstadt Alexandria und die dort ansässige kirchliche Hierarchie beschränkt. Textfunde auf Koptisch zeigen, dass sie auch unter den ägyptischsprachigen Christen rezipiert wurden. Wie weit aber alle ägyptischen Christen in der exegetischen und homiletischen Praxis die Differenzierung zwischen kanonischen und nützlichen Schriften vornahmen, ist fraglich. Der erwähnte Schinute leitet beide Gruppen mit den gleichen Formeln ein, das Buch Jesus Sirach etwa mit was er, gemeint ist Gott, gesagt hat, wie geschrieben steht. Auch in der koptischen Liturgie finden deuterokanonische Schriften ihren Platz im Lektionar der Karwoche. Und schließlich, worauf bereits vor 15 Jahren Johann Lehmanns hingewiesen hat, auch Athanasius selbst benutzt deuterokanonische Schriften, gerade auch Jesus Sirach und die Weisheit, als ob sie kanonisch seien. Athanasius' Liste wird in der ägyptischen Kirche bis heute rezipiert. Ein Bücherkatalog aus dem 7., 8. Jahrhundert unterstützt, wie Frank Feder herausstellt, die Annahme, dass die ägyptischen Christen weitgehend Athanasius' Anordnung der biblischen Bücher folgten. Auch die Debatten um die wahren heiligen Schriften geht in der Nachfolge Athanasius weiter. Der Osterfestbrief wird von Schinute in einem in mehreren Handschriften überlieferten Werk zitiert, das unter dem modernen Titel Contra Originistes, gegen die Anhänger des Origenes bekannt geworden ist. Contra Originistas wendet sich unter anderem gegen Präexistenz und Wiedergeburt der Seelen, gegen eine unvollkommene Christologie und gegen Zweifel an der Realpräsenz des Blutes und Leibes Christi in der Eucharistie und an der Auferstehung des Leibes. Schinute kommt hier auch auf apokryphe Schriften zu sprechen. Seine Gegner hätten nicht 4, sondern 12 Evangelien. Es sind Bestrebungen gemacht worden, diese mit den bekannten gnostischen Schriften wie dem Apokryphon des Johannes in Verbindung zu bringen. Dies ist aber noch nicht allgemein akzeptiert. Schinutes Polemik gegen die apokryphen Texte zeigt, wie Hugo Landtag detailliert ausführt, Parallelen zum Osterfestbrief des Athanasius. Die Schriften sind vom Teufel inspirierte Erfindungen der Heretiker, um die Menschen zu täuschen. Da sich schon in den kanonischen Schriften alles findet, was dem Menschen das Heil bringt, sind sie zudem völlig unnötig. Die Profilierung Schinutes als Kämpfer gegen Häresie und apokryphe Schriften macht ihn, wie Hans-Joachim Christea argumentiert, zum idealen Empfänger zweier Briefe des vom Konzil von Chalcedon 451 abgesetzten koptischen Patriarchen Dioskur. Hier wird Schinute gebeten, ein Sendschreiben an lokale Bischöfe in das Koptische übersetzen zu lassen. Es geht darum, die Verbreitung heretischer Bücher, vor allem Schriften des Origenes und die Aktivitäten eines abtrünnigen Priesters zu unterbinden. Die Gegner des Schinute müssen aber nicht zwangsweise apokryphe und im theologischen und insbesondere christologischen Sinn heretische Schriften verwenden. Es ist, und hier kommen wir zu einem Beispiel für die Debatten um die Exegese der Heiligen Schriften, oft so, dass diese Gegner Auslegungen der kanonischen Texte verfolgen, die von Schinutes Bibelinterpretation abweichen. Dies möchte ich zum Abschluss noch mit Hinweis auf unsere eigene Arbeit im Sonderforschungsbereich Bildung und Religionen ansprechen. Unser Teilprojekt untersucht mit digitalen Methoden die Wiederverwendung der koptischen Bibel in der Unterweisung der Mönche und Nonnen durch Schinute und durch seine Nachfolger in der Leitung des Klosters. Das Hauptanliegen der Äbte war pastoral. Die richtige Auslegung der Heiligen Schrift zentral für ihre Unterweisung von Mönchen und Nonnen und ihre homiletische Praxis. In der Interaktion zwischen dem Abt und seinem Publikum war inspirierte Leitung und Interpretation der Schrift auf der einen Seite und Akzeptanz der Unterweisung auf der anderen gefragt. Im Prozess der Unterweisung lagerten sich die Klosterregeln und die Werke der früheren Äbte und anderer Kirchenväter den biblischen Schriften sukzessive an und wurden zusammen mit der Bibel zu einer heiligen Schrift des Klosters. Dieser Bestand an heiligen Schriften wurde zu einer idealen Richtschnur mönchischen Handelns. Schinutes Darbietung der Klosterregel Unterweisung der Gründerväter als quasi heilige Schriften entspricht der Interpretation der Klostergemeinschaft als das wahre Israel, das Gottesvolk. Eine Stelle legt dies besonders klar dar, Zitat: Welches Volk oder welche Gemeinschaft hat Gott so intensiv unterwiesen wie uns, außer nur Israel damals? Wie er jene unterwiesen, beschützt und Gesetze und Satzungen gelehrt hat, im Gesetz, in Numeri, in Deuteronomium und allen Büchern Moses stehen sie geschrieben, so hat auch er uns unterwiesen, beschützt und uns Satzungen und Gesetze gelehrt, in allen Briefen stehen sie geschrieben, die für uns niedergelegt sind. So ist dann auch für Schinute der Ungehorsam gegen die Klosterregel mit dem Ungehorsam gegen Gott identisch. Wer von uns jemals den Gesetzen ungehorsam ist, die für uns niedergelegt sind, ist nicht einem Menschen oder einem Menschenwort ungehorsam, sondern Gott und seinen Worten. Der biblische Kanon ist also für Schinute gleichzeitig abgeschlossen, einschließlich Jesus Sirach und Weisheit als heilige Schriften, und unabgeschlossen, denn die Interpretationen der wahren Lehrautoritäten, einschließlich seiner eigenen, werden ein Teil der biblischen Tradition. Diese Beispiele ließen sich vermehren, und ich möchte jedoch zum Schluss noch einmal auf die problematische Lage der Erforschung der koptischen Literatur zurückkommen, die uns bei der Beschäftigung mit solchen Fragen behindert. Die beschriebenen Forschungslücken werden seit einigen Jahren durch mehrere miteinander vernetzte digitale Großprojekte gefüllt, die auch, um zu den Heiligen Schriften zurückzukommen, überhaupt erst die Grundlage für viele neue Fragestellungen schaffen werden. Die digitale Edition des koptischen Alten und Neuen Testaments in Göttingen und Münster, ein archäologischer Atlas der koptischen Literatur in Rom, digitale Thesauri und Wörterbücher in Berlin und die digital annotierten Texteditionen unserer Kooperationspartner im Coptic Scriptorium in den USA leiten eine neue Ära der Beschäftigung mit den koptischen Heiligen Schriften ein. Offene Fragen, insbesondere der Entstehung, der Übersetzung, der Textform, der Verbreitung und Durchsetzung sowie der Interpretationen koptischer Texte können neu angegangen werden. Wir werden in einigen Jahren ganz neue Debatten um die Heiligen Schriften im ägyptischen Christentum führen können. Jetzt Originalton Frau Behmer und ich bitte Sie, das auf Sie zu beziehen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und gebe den Stab an mich weiter, Martin Tamke, der uns von Ägypten ostwärts führen wird. Vielen Dank. An dieser Stelle danke ich dann auch noch einmal für die Einladung zur Ringvorlesung des Sonderforschungsbereichs und versuche mich in dem mir am nächsten stehenden ostsyrischen Kulturraum. In einem ostsyrischen Text zu zwei Mönchen der Kirche des Ostens aus der Gegend von Peking im 13. Jahrhundert heißt es, Zitat: Durch seine Jünger warf er, gemeintes Christus, das Netz des lebendig machenden Evangeliums über den gesamten Erdkreis und auf der ganzen Erde verstreute er den guten Samen der Verkündigung. Und jenen wurde durch ihre Schüler die vier Ecken der Welt erleuchtet. Nach jenen wurden durch ihre Schüler die vier Ecken der Welt erleuchtet, so auch durch den rechten Glauben an die herrliche Trinität. Und sie wurden durch gute Ordnung und vollkommene Zucht geschmückt. Dieses Wort ist nämlich gewiss glaubhaft und vertrauenswürdig, denn der Gesetzgeber spricht wahr und besiegelt es. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dem Anfang aber folgt die Erfüllung und dem Wort die Tat, eines nach dem anderen, bis er auch diejenigen, die ohne Gesetz waren, zu Kindern Gottes macht. Es wurden nämlich die Inder, Chinesen und andere Völker des Ostens aus verschiedenen Gegenden ihm untertan und empfingen den Zaum der Gottesfurcht. Durch den Geist mussten ihre verständigen Seelenkräfte gesalbt werden, denn die gute Abstammung nützt nichts, wenn nicht die Gedanken, das heißt Gewohnheiten, Früchte bringen. Sofern aber die Gabe nicht zurückgewiesen wird, kann auch ein Volk von niederer Herkunft gute Sitten und gesunde Gedanken annehmen. Heute haben die Türken, Mongolen, ihren Nacken unter das Joch der göttlichen Herrschaft gebeugt und sie glauben und vertrauen von ganzem Herzen dem Wort des Herrn. Was da in der Einleitung des Textes beschrieben wird, ist auf dem Hintergrund des Erfolges der ostsyrischen Zentral- und Ostasienmission zu sehen. Diese Erfolge werden als eine direkte Folge der Verkündigung Christi verstanden. Global ist das Christentum also nicht erst heute, sondern zumindest tendenziell schon immer. Das Eingangszitat stammt aus einem Text, dessen erste Paragraphen dem Leben der beiden Mönche in China gewidmet ist, wo das Christentum seit 635 offiziell vom Kaiser anerkannt war, seine Lehren den Chinesen zum Studium vom Kaiser anempfohlen wurden und seine Mönche das Recht hatten, sich überall im Land niederzulassen und Klöster zu gründen. Interkulturalität und Globalität des Christentums und der Auslegungsgeschichte der Bibel lassen sich im ostsyrischen Christentum studieren wie an kaum einem anderen Beispiel in der außereuropäischen Christentumsgeschichte. So etwas wie eine Mission im Schatten der europäischen Eroberung der Welt gab es bei den Ostsyrern nicht. Hier wuchs Christentum in anderen Kulturen ganz aus der inneren Lebenskraft des Christentums und musste allein aus sich und seiner Botschaft heraus im interreligiösen Kontext überzeugen. In dem zitierten Bericht der beiden Mönche ist von deren Bibellektüre nie ausdrücklich die Rede. Der Verfasser erweist ihre Lebenswege und ihr Lebensideal zwar als biblisch, aber nur einer der beiden war offensichtlich exegetisch an der Bibel geschult. Der andere konnte noch nicht einmal ausreichend das Syrische lesen. Immerhin wird beiden zugeschrieben, dass sie Mönche wurden, weil die biblische Botschaft sie getroffen habe. Die Bibel als heilige Schrift bei den Ostsyrern ist zunächst nicht Gegenstand von Debatten gewesen, sondern ein Gegenstand des täglichen Lebens. Die Bibel war den syrischen Gläubigen gegenwärtig allein schon aufgrund ihrer Verwendung in der Liturgie. Die Lektionare und verwandte Bücher geben Einblick auch in die Kommentartradition, in religiöse und theologische Fragen zum biblischen Text. Wer lesen und schreiben lernen wollte, dessen vorrangiges Lehrbuch war die Bibel. Selbst die Prinzen der mongolischen Großkhane, wie der spätere Großkhan Mönke, lernten lesen und schreiben anhand der syrischen Bibel. In Einzelfällen konvertierten sie zum Christentum. Aber auch wenn die zukünftigen Herrscher den Schritt zur Konversion nie vollzogen hätten, so bliebe doch der Umstand erhalten, dass sie sich mühsam Texte der Bibel aneigneten als Lese- und Lernstoff und die Quellen scheuen nicht davor zurück, uns daran teilhaben zu lassen, wieso ein zentralasiatischer Herrscher sich etwa damit abmühte, das biblische Vaterunser in syrischer Sprache zu erlernen. Ein Blick auf die Friedhöfe Zentralasiens belegt nicht nur mit Bibelzitaten, sondern auch mit den biblischen Namen der Verstorbenen, denen die alltagprägende Kraft biblischer Überlieferung bei diesen Christen. Die meisten Kinder des syrischen sprachigen Milieus, die an die Bibel herangeführt wurden, erlernten die Psalmen bei den Priestern oder an Klöstern. Der Grund dafür war, dass sie so in die Lage versetzt wurden, die Psalmen in der Liturgie mitsingen zu können. Die liturgischen Hymnen boten einen intensiven Umgang mit Geschichten der Bibel. Es waren nicht wortgetreue Wiedergaben biblischer Texte, sondern eine freie Umgestaltung biblischen Überlieferungsgutes durch die Liederdichter. Schon Ephrem und Balaios bauten etwa den Schrecken biblischer Figuren und deren Gefühlslage narrativ aus. Der biblische Text wächst dabei auf ein Vielfaches. Die Autoren schließen die von ihnen beschworenen Emotionen an die Emotionen ihrer Hörer an, um sie mit ihren Befindlichkeiten sozusagen in den biblischen Text zu integrieren oder den Text in die Erfahrungswirklichkeit der Hörer und Leser. Kommentatoren wie Ishodat von Merv hingegen schufen Erklärungen, oft anhand von Zitaten aus der Kommentartradition, die schließlich sich zu bunten Mosaiken von überlieferten Textgut auswuchsen. Das Ineinander dogmatischer und biblisch-exegetischer Aspekte kennzeichnete die Arbeit der Exegeten an der wichtigsten ostsyrischen Hochschule, der von Nisibis. Die Tatsache, dass der Exeget Theodor von Mopsuestia als verpflichtende Lehrautorität in der Kirche des Ostens besonders im 6. Jahrhundert immer wieder durch Beschlüsse von Synoden den jeweils aktuellen Erörterungen zu Auslegungsfragen vorgeordnet wurde, belegt die Normierung der theologischen Denkmodelle anhand der verpflichtenden Lehrautorität Theodors und sicherte zugleich die diophysitische christologische Tradition. Die haben wir nur so in einer Kirche bis auf den heutigen Tag. Doch Vorsicht ist geboten. Formal wurde Theodor tatsächlich zur Leitschnur korrekten Lehrens, aber seine zentrale Stellung verdeckt die diversen Entwicklungen in der ostsyrischen Auslegungsgeschichte, die sich nicht einfach an Theodor ausrichtete. Die Ausleger praktizierten oft gerade das, was Theodor zutiefst missfallen hätte. Sie nutzten Texte griechischer und westsyrischer Autoren, die der eigenen Orthodoxie Feindbilder waren. In der Exegese bekannten sie sich zur antiochenischen Typologie, nutzten zugleich aber kräftig die Allegorese, jene ihren alexandrinischen Gegnern zugeschriebene Methode der Exegese, die mit der eigenen nicht vereinbar schien. Unter dem Anschein einer an Theodor ausgerichteten Orthodoxie stellte sich an vielen Stellen eine Heterodoxie ein, die eben nur darum nicht gleich ersichtlich wird, weil sie sich formal auf die rechte exegetische, theologische Größe und die scheinbar sichernde dogmatische Tradition berief. Gerade in Zeiten der Herausforderung der Lehrautorität Theodors wurde dessen Autorität von Synoden deshalb beschworen. Im Kollegium der theologischen Schulen nahm der Exeget eine höhere Position ein als andere Lehrkräfte. Er war die Autorität in Auslegungsfragen. Sein Amt war dennoch nicht nur ein Amt in Sachen Schriftauslegung. Dem Amt oblag an der Schule auch die Leitung des Chores und war so auch in der Liturgie verankert und direkt mit den Fragen des liturgischen und beinahe mönchischen Lebens an der Schule verbunden. Kurzum, der Exeget fungierte auch in Bereichen, in denen es nicht um Schriftauslegung ging, sondern um die Überführung biblischer Texte in Gesang oder Moral. Die heftigste Kontroverse um Fragen der Auslegung der Bibel an der Schule von Nisibis war die zwischen dessen Lehrer Chenanah und seinen Widersachern Ende des 6., Anfang des 7. Jahrhunderts, also direkt vor der arabisch-islamischen Eroberung des irakisch-iranischen Kerngebietes der Ostsyrer. Bis heute leiden Untersuchungen zu Chenanah daran, dass uns seine Schriften weithin verloren gegangen sind und die zwei, die sich als Ganze erhalten haben, bieten keinen Anhalt für die Angriffe, denen er sich ausgesetzt sah. Der umfassend gebildete Mann führte die Schule von Nisibis auf ihren Höhepunkt, stürzte sie aber auch in ihren tiefsten Konflikt. Er habe seine exegetischen Ergebnisse mit philosophischen Überlegungen gewürzt, meint einer seiner Anhänger. In seine Lehre floss Wissen aus anderen Bereichen ein. Er, der die Statuten der Schule unangefochten erneuern konnte, als er in der Kirche bereits verpönt war, galt als ein Mann, der sich ganz seinem Amt verschrieb und unüberwindbar erschien in seinem spirituellen Ring. So erlebten ihn seine Anhänger. Doch seine Gegner sahen ihn anders. An ihm schieden sich die Geister und 1000 Studierende zogen schließlich im Protest gegen ihn aus der Hochschule aus. Kritik galt ihm sowohl als Exegeten als auch als Dogmatiker, da er in beiden eine Wende herbeizuführen versucht habe, in der Exegese durch die Einführung der Allegorese einerseits und die Zurückgängung der Typologie andererseits, in der Dogmatik durch seine vermeintliche Annäherung an die Dogmatik der Severianer, also der dogmatisch heftigsten Gegner der für seine Kirche konstitutiven Theologie oder wegen seiner Aufnahme originistischer Gedanken. Allerdings zeugen die erhaltenen Kommentarfragmente davon, dass er wohl lediglich beide exegetischen Methoden zur Anwendung brachte und ist seine Verbindung zu den dogmatischen Gegnern womöglich nichts weiter als eine Unterstellung. Exegese und systematisch-theologische Gedanken hielt ein übergeordnetes Ziel zusammen. Adam Becker machte das zum Titel seiner Monographie zur Theologenschule von Nisibis: Fear of God and the Beginning of Wisdom. Beide Zugänge vereinte der pädagogische Ansatz der göttlichen Erziehung des Menschen. Die Idee stammt aus der griechischen Kulturwelt. Das exegetische Verfahren in der Kirche des Ostens erhielt sich lediglich eine größere Freiheit im Umgang mit dem Bibeltext, als das bei ihren Gegnern der Fall war, die das Alte Testament durch das Neue verstanden. Die ostsyrischen Ausleger erhielten stärker die Integrität der einzelnen biblischen Texte und des in ihm erhaltenen Narrativs. Schon in der Peshitta wurde die Wendung zum Pädagogischen greifbar, wenn es bei Exodus 18, 19 heißt, dass der Angesprochene von Gott her ein Lehrer des Volkes sein solle, während der hebräische Text doch nur bietet, dass er das Volk vor Gott repräsentieren solle. Ein Lehrer an den theologischen Schulen war vor allem ein religiöser und auf Weisheit gerichteter Gelehrter, der seinen Weg im Gespräch mit der Bibel und in fortlaufend aktualisierter Kommentierung biblischer Texte reflektierte und sicherte. Folgen wir abschließend dazu Texten einer Sammlung aus der sogenannten syrischen Renaissance, um den Aspekt der Emotion als eines methodischen Zuganges zum biblischen Text noch etwas zu beleuchten. Zitat: Als ich in der Geschichte der Vorfahren las und nach den Erzählungen der Propheten forschte, da geriet ich auf eine Prophetie, deren Inhalt ich betrachtete und untersuchte. Ich staunte sehr und war verwundert und rief die Menschen zum Anhören herbei. Folgt man dieser Selbstaussage, so ergibt sich folgende Wirkungskette. Aus der Beschäftigung mit dem Text erwächst die Wirkung. Die erfasste zunächst den Leser selbst. Erst dann trachtete er, sie seinen Zuhörern weiterzugeben. Dabei überlässt sich der Autor der vom Text ausgehenden Wirkung und übersetzt sie, indem er sie in Worte zu fassen sucht. Das geht natürlich nicht anders als mit dem, was dem Leser und Autor zur Anreicherung und Existenzialisierung zur Verfügung stand, sein eigenes Leben und Erleben. Aus dem Staunen über die alten Texte wird er zum Sprachrohr dessen, was ihn da emotional erfasst, und sucht seinerseits die Hörer in diese Betroffenheit und Bewegung einzubeziehen. Wie herrlich ist die Prophetie der Betrachtung, wie angenehm das Gehör, und voll ist sie des Wunderbaren. Ästhetische Kategorien werden bemüht, um die Wirkungen des Textes zu erfassen. Sich bewusst zum Medium der Wirkung eines Textes oder einer Überlieferung zu machen, gehörte zu den Grundstrategien der syrischen Renaissance. Die Gefühlswelt des Textes sollte den Hörern erschlossen werden. Das Gefühl wird zum Vehikel der Botschaft. Der Schrecken zum Beispiel wirkt im Hören einer Geschichte trotz des Umstandes zeitlicher Entfernung auf den Betrachter ein. So erzeugt der Schrecken von einst einen Schrecken heute. Die gehörten Details wirken beunruhigend, nicht nur psychisch, auch physisch. Seele und Leib werden vom Mitleiden erfasst. Unmöglich, emotionslos die Schilderungen an sich ablaufen zu lassen. Die Teilhabe an den Emotionen derer, die ursprünglich die Erfahrung der schreckenerregenden Situation zu bewältigen hatten, zieht die Hörer in eine entsprechende emotionale Bewegung hinein. Die Weitergabe der Texte steht die historische Distanz klar benennende Formel voran: in früheren Tagen. Dieser, die Erzählung in historische Ferne entrückende Formel, widerstreitet die intendierte Unmittelbarkeit des Gefühls. Ein scheinbar unauflöslicher Widerspruch. Der wird natürlich reflektiert. Der verhältnismäßig hohe Reflexionsgrad hinsichtlich des Besungenen und des Sängers, hinsichtlich der historischen und der präsentischen Dimension, problematisiert bewusst die vollzogene Transferleistung. Nichts geschieht ohne die Reflexion des Kommunikationsvorgangs zwischen Text, Leser und Hörer. Das Geschehen im Text soll wieder zu Gehör und zur Anschauung kommen, soll aufs Neue dessen oder ein Leben entfalten. Biblische Texte galten der syrischen Renaissance als Kern der Quellen, aus denen sich eine Wiedergeburt durch die Übermacht islamischer Kultur gefährdeten syrisch-christlich-kulturellen Tradition zu speisen hätte. Der Autor verstand sich aus der Wirkung göttlicher Kraft in seine Zeit wirkend. Sehr nah am biblischen Text mit lauter Zitaten, ich sagte ihn nur ganz kurz zwischendrin. O du Kraft, welche durch die Eseln sprach, ist es, Numeri 22, 24. Und Wasser dem Felsen entlockte, Exodus 1, 1 bis 7, Numeri 20, 1 bis 13. Und das aufsässige Volk drängte. Lass durch deine Barmherzigkeit einen lebendigen Trank fließen zur Erfrischung meines durstigen Verstandes, damit ich durch deine Hilfe sprechen kann. Über Johannes, deinen Hochzeitszeugen, Johannes 3, 29. Sein Verstand dürstet, bedarf der Erfrischung. Das Christentum drohte leer zu laufen und das kulturelle Leben schien es eingehen zu lassen. In seiner Not richtet der Autor auf die von ihm angerufene Kraft. Wie sie durch Biliams Esel sprach oder aus dem Stein Wasser sprudeln ließ, so möge der Sänger vermittels der Hilfe dieser Kraft singen können. Das poetische Schaffen ist bereits Wirkung göttlicher Kraft. Göttlicher Kraft, die im gesungenen Wort mitwirkt. Die Funktion der Vermittlung der Emotionen des Geschehens in überlieferten Texten, die den Hörenden mit in den Strom der Gemütsbewegung von eins nimmt, ist die Hilfe für die bewusste Orientierung in der Gegenwart. Anhand des Entfernten und Andersartigen soll Selbstverständigung heute gestaltet werden, indem der Mensch ins Verhältnis gesetzt wird zum scheinbar Entfernten, das ihm nahegebracht wird. Der Vergangenheit wird ein Mehr, ein Überhang an Gültigkeit, Schönheit, Emotionalität und Kreativität zugebilligt, der gegenüber die Gegenwart eher defizitär bleibt. Die Differenzerfahrung, die hier eingeübt wird, treibt zu Leistung, zur Vertiefung der lyrischen Empfindung, zu heiligmäßigem Streben, aber auch zu Respekt und Ehrfurcht gegenüber den alten Texten an. Der Autor biblischer Hymnen nimmt den Hörer somit zum Sitz im Leben des Textes. Der Hörer wird dadurch von der Gegenwart distanziert, indem er in einen ihn emotionalisierenden Rezeptionsprozess eingebunden wird, der das Ferne nahe bringt und das Nahe so entfernt. Das zielt auf die Stärkung des verunsicherten ostsyrischen religiösen Selbstgefühls. Renaissance bedeutete hier gerade auch Renaissance religiösen Selbstgefühls. Auch die Glut des religiösen Neuanfangs. Die Hymnen reichen dem verunsicherten Christen die Hand, wie das einstige religiös, emotional, existenzielle Erleben wieder zu gebären wäre für eine von den Zwängen der dominierenden Kultur freie Existenzerhellung. Biblische Geschichten erscheinen da als Geburtshelfer emotionaler Wiedergeburt, die nur durch einstimmendes Gefühl in die Gefühle von einst und die Aktualisierung der Gefühle von einst in den Gefühlen von heute zu erreichen schien. Ich danke Ihnen.
Das war ein Vortrag von Heike Behmer und Martin Tamke aus der öffentlichen Ringvorlesung »Verstehst du auch, was du liest?« Sie sprachen über Debatten um die Heiligen Schriften im orientalischen Christentum. In der kommenden Woche geht es dann weiter mit dem Islamwissenschaftler Rüdiger Sesemann. Er wird zum Status des geschriebenen Wortes in sufischen Vorstellungen und Praktiken referieren. Die Ringvorlesungen finden dienstags um 18.15 Uhr in der Göttinger Paulinerkirche statt. Eine Aufzeichnung der Vorträge gibt es dann einen Tag später, immer mittwochs um 12 Uhr, hier in Ihrem Lokalradio auf der 107,1.